Mein Thema heute ist Leben im Blick auf die Ewigkeit. Wir sollen leben im Blick auf das, was nachher sein wird. Juni 2013. Ein junger Kopte aus Eritrea verlässt in der Nacht heimlich sein Elternhaus. Das Einzige, was er mitnimmt, ist ein Wasserflaschen. In Äthiopien wird er von der Polizei erwischt und sie bringen ihn in ein Auffanglager. Sein Name ist Fitsum. Der Fitsum, er flieht und er kommt irgendwie auf einen Lastwagen und er sitzt dort auf einer Pritschen und kauert mit anderen Leidensgenossen unter einem Eisengitter, wo er sie versteckt, zur Tarnung, damit ihm keiner sieht. Wenige Stunden später wird der Lastwagen angehalten und 50 Bewaffnete schlagen die Schlepper zusammen. Sie fragen, Muslim oder Christ? Es sind radikale Moslems. Sie trennen die Moslems von den Christen und sie drohen, sie umzubringen. Und dann sagen sie, wir bringen euch nur nach Tripolis, wenn ihr zum Islam konvertiert. Fitsum weigert sie. Er hat Angst um sein Leben, aber sie lassen ihn trotzdem gehen. Irgendjemand hat Gott bezahlt für ihn und für die anderen Christen. Danach liegt er einen Monat krank in einer Fabrikshalle und dann ergattert er an einem Tag einen begehrten Platz auf einem der vielen Boote, die oft untergehen im Meer. Das kleine Boot, auf dem der Fitsum sitzt, das ist völlig überladen. Und zu allem Übel, es bricht ein Feuer aus auf dem Boot. Von 600 Leuten sterben 387. Fitsum lebt. Er ist einer der wenigen oder der Hälfte, die den Brand und den Untergang des Schiffes überlebt haben. Fitsum lebt als Fremder in Deutschland. Er hat vorher nicht viel von Deutschland gewusst. Er hat nur gewusst, in Deutschland ist es besser. Er hat alles aus einer anderen Perspektive gesehen. Er hat in Eritrea keine Zukunft gesehen und hat sich gedacht, die einzige Perspektive, die ich habe, ist nach Deutschland zu gehen, in das reiche Europa und dort habe ich es besser. Und jetzt hat er in Deutschland keine Perspektive. Jetzt wollen wir mal die Perspektive wechseln. Wir wollen unser Leben betrachten aus dem Jenseits in 10.000 Jahren. Wir schauen zurück auf unser Leben und wollen schauen, was noch Bedeutung hat. Mein Beruf, mein Familienstand, dass ich vielleicht unbedingt heiraten wollte, oder mein Haus, um das sich mein ganzes Leben gedreht hat. Mein Geld, meine Ehre, meine Freude, mein Glück. Die reichen europäischen Christen, sie leben, als wäre hier ihr Zuhause für immer. Und die reichen europäischen Christen, das sind wir. Es ist sehr gefährlich, so zu leben, als wären wir hier immer zu Hause. Der Joseph McDowell, er sagt in seinem Buch Leben im Blick auf die Ewigkeit, wir können in dieser Welt nie zu Hause sein. Auch wenn wir es uns noch so gemütlich machen, sind wir fremde Asylanten in einem fremden, feindlichen Land. Lesen wir mal Philipper 3, Vers 17 bis 21. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Der Fizum, er hat einen Fehler gemacht, wie viele arme Menschen. Ich kenne ja das nicht, ich bin ja reich aufgewachsen. Ich habe nie Geldmangel gehabt, ich habe nie Hunger gehabt. Aber der Fizum, er hat sich gedacht, Reichtum macht sicher glücklich. Wenn man alles hat, was man braucht, dann werde ich sicher glücklich sein. Und ich verstehe das, dass er so gedacht hat. Er hat es ja nicht gewusst, dass Reichtum nicht glücklich macht. Und wir machen den gleichen Fehler in die andere Perspektive. Wir machen es uns in Babylon gemütlich und haben uns so schön eingerichtet, dass wir gar nicht mehr bereit sind, Babel zu verlassen und mit dem Volk Israel nach Israel zu ziehen und den Tempel und die Stadt zu bauen. Ich meine das jetzt bildlich, also nicht, dass jetzt nach Israel geht und dort baut es. Shopping ist die Lieblingsbeschäftigung der Österreicher. Der Gott Bauch hat sie breit gemacht unter uns Christen. Und die Bibel warnt sehr eindrücklich immer wieder davor. Ich habe in meiner stillen Zeit im Propheten Nahum davon gelesen. Immer wieder warnt die Bibel vor dem Wohlstand, vor dem, dass wir es uns gut gehen lassen, dass wir im Vergnügen untergehen. Das Streben nach Reichtum, Lust und Ehre ist Feindschaft gegen Gott. Wohlstand und Glaubensfreiheit haben uns die biblische Sichtweise geraubt. Und sie hat unserer Gesellschaft den Verstand geraubt. Vers 17 haben wir gelesen, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir sollen wandeln, wir sollen beständig so leben, wie der Paulus, wie die Jünger, wie der Herr Jesus selbst. Wie sind sie gewandelt? Der König selbst ist vom Himmel gekommen und er hat bei uns in Armut und in Entbehrungen gelebt. Er hat überhaupt nicht nach Wohlstand ausgestreckt. Der Herr Jesus, er war nie in dieser Welt zu Hause. Der Feind hat ihm alle Reiche der Welt angeboten, damit er ihm anbetet. Aber es waren die Reiche der Vergänglichkeit, die Reiche von Rost und Motten und von Schimmel und von Zerfall. Das Denken und das Handeln des Herrn Jesus war immer im Reich Gottes. Die Jünger, sie haben ihre Netze verlassen und sie haben den Herrn Jesus noch gefolgt. Sie waren bei Jesus zu Hause, dort waren sie daheim. Und unsere Heimat soll auch beim Herrn Jesus sein. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten gehen sollen und ein unordentliches Leben leben sollen, sondern die Sonne unseres Lebens soll Jesus sein. Um ihn soll sich alles drehen. Mit ihm soll man jede Entscheidung treffen. So wie der Michael jetzt gerade betet hat. Jede Entscheidung mit Jesus. Ich habe einmal das Beispiel gebracht im Gottesdienst, im Zeugnisteil vom zunehmenden und abnehmenden Mond. Das ist mir damals so wichtig geworden. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und der Mond, der wird zunehmend oder abnehmend, weil sie die Welt zwischen dem Mond und die Sonne schirbt. Und ob das Licht in unserem Leben zunimmt oder abnimmt, ist davon abhängig, ob sie die Welt in unser Leben schirbt oder ob die Welt aus unserem Leben weicht. Das ist das Entscheidende, ob wir leuchten oder ob wir nicht leuchten. Im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17, lesen wir ganz bekannte Verse. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir sollen wandeln wie Himmelsbürger und nicht wie Weltbürger. Der Josh McStowell, er schreibt in seinem Buch Das habe ich sehr interessant gefunden, den Satz. Wir meinen, wir befinden uns im Land der Lebendigen, die auf dem Weg zum Land der Verstorbenen sind. Aber in Wirklichkeit sind wir im Land der Sterbenden unterwegs zum Land der Lebendigen. Wir haben die falsche Perspektive. Wir sind im Land der Toten. Und wie der, na, wie heißt er denn, der das Lied geschrieben hat? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, der im KZ gewesen ist, in der evangelischen Kirche. Der Bonhoeffer, genau. Der hat im Sterben, hat er gesagt, bevor sie ihn getötet haben, lebt wohl, ihr Toten, ich gehe ins Leben. Er hat die richtige Perspektive gehabt. Und der Petrus, er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Die Christen sind verfolgt worden, sie waren Fremdlinge, sie sind überall hin zerstreut worden. Und die Christenverfolgung, die Not, hat ihre Blicke wieder nach oben gerichtet. Es ist doch immer so, wenn es einem gut geht, dann fängt man plötzlich an, sie um nichtige Dinge zu kreisen. Die Christenverfolgung hat die Hoffnung auf den Himmel geschürt. Ich habe gehört, dass im Krieg oder nach dem Krieg die Wiederkunft Jesu ein ganz großes Thema gewesen ist in der Gesellschaft, hat mir eine alte Frau gesagt. Überall hat man das gehört. Immer wieder ist von der Wiederkunft Jesu geredet worden. Heute redet da keiner mehr davon. Da lachen die Leute drüber, wenn man von der Wiederkunft Jesu redet. Wir Christen, wir haben vergessen, dass wir nur auf der Durchreise sind und dass da nicht unsere Heimat ist. Glaubt ihr, dass sie der Fitzum in dem Auffanglager eine Villa gebaut hat? Er war heilfroh, dass er von dort weggehen hat können, von dem Auffanglager, weil dort wüde Zustände sind. Ist unser Denken wie beim Herrn und beim Paulus auf die Ewigkeit ausgerichtet? Mal ganz ehrlich, schaut mal in euer Herz ein. Worauf ist euer Denken ausgerichtet? Worüber denkt ihr noch den ganzen Tag? Der Johannes Pflaum hat geschrieben, man meint, das Wichtigste sei heute für Christen, ihren Platz in der irdischen Gesellschaft zu erkämpfen und zu befestigen. Dabei erinnern uns die Flüchtlingsströme selbst an unseren geistlichen Status auf dieser Erde und die eigentliche Heimat bei Jesus. Weil wir selbst aus biblischer Sicht Fremdlinge sind, sollte dies unseren Blick auch für die anderen Fremdlinge öffnen. Wie denken Fremdlinge, die was sie nach der Heimat sehnen? Ich habe zum Beispiel an die Juden denken müssen, wie sie zerstreut waren in die ganze Welt. Und bei jedem Passafest haben sie sich gegenseitig zugerufen, das nächste Jahr in Jerusalem. Ja, warum haben sie das gemacht? Weil sie sich gesehnt haben nach ihrer wirklichen Heimat, dort, wo sie zu Hause sind. Und so soll das auch bei uns sein. Hoffentlich sehnen wir uns nach der wirklichen Heimat. Der Josh McStowell, er schreibt, wenn wir unser Denken nicht auf Christus und auf all die Dinge ausrichten, die im Himmel sind, bleibt uns nur die Erde. Einen Mittelweg gibt es nicht. Ist ja ganz logisch, gell? Dann kann ich ja nur mehr auf das schauen, was ich vor Augen habe. Und jetzt ist die große Frage, gibt es überhaupt eine Ewigkeit? Natürlich ist uns das als Christen bewusst, sonst wird man alle nicht da setzen, dass es eine Ewigkeit gibt. Aber wie schaut es aus? Matthäus 25, Verse 44 bis 46, wollen wir mal lesen. Es wird ja von vielen behauptet, dass das Wort Ewigkeit in der Bibel gar nicht ewig bedeutet. Wenn wir uns mal kurz Gedanken über das machen, gibt es überhaupt die Ewigkeit? Matthäus 25, Vers 44 bis 46, da sagt der Herr Jesus, dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also Jesus stellt die ewige Strafe dem ewigen Leben gegenüber. Jetzt sagen manche, das heißt ja nicht ewig, sondern das heißt ja nur Zeitalter in der Bibel. Und das Wort Ewigkeit hat wirklich das Problem, dass es an manchen Stellen Zeitalter bedeutet und an manchen Stellen eine unendliche Ewigkeit. Deshalb ist unsere Frage, wie meint denn der Herr Jesus jetzt das Wort Ewigkeit in dem Bibelvers? Und das finde ich sehr einfach zu beantworten, weil er da vom ewigen Leben spricht. Wird das ewige Leben irgendwann mal aufhören? Nie, es wird nie aufhören. Es heißt nämlich in der Offenbarung, der Tod wird nicht mehr sein. Das heißt, das ewige Leben ist wirklich ewig. Wenn der Tod nicht mehr ist, dann wird es immer und ewig zeitlos sein. Das heißt, wenn das Wort Ewigkeit beim ewigen Leben ewig bedeutet, dann bedeutet das Wort Ewigkeit auch bei der ewigen Strafe ewig. Und das möchte ich nur klarer erklären, weil ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, dass wir an das glauben, dass es ein ewiges Leben und eine ewige Strafe gibt. Es wird nur durch den Zusammenhang eben klar, was es bedeutet. In der Offenbarung, da steht ganz oft der Satz, ich weiß jetzt gar nicht wie oft, da steht ganz oft der Satz von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ganz viele sagen da, das bedeutet von einem Zeitalter zum nächsten Zeitalter wird es sein. Dabei ist es völlig klar in der Offenbarung, dass es so nicht auszulegen ist. Lesen wir mal Offenbarung 4, Kapitel 9 und 10. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und so weiter. Gott lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kann ich jetzt das so auslegen? Kann ich sagen, von Ewigkeit zu Ewigkeit bedeutet von einem Zeitalter bis zum nächsten Zeitalter? Gott lebt immer. Das heißt, Gott lebt immer und ewig, heißt der Ausdruck. Er ist unendlich, er wird immer und ewig leben. Es ist der höchste Ausdruck von Ewigkeit, den die Bibel gebraucht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 7, Vers 12. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wird die siebenfache Anbetung, wird der Lobpreis irgendwann im Himmel mal ein Ende haben? Nie. Er wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, immer und ewig wird Gott angebetet werden. Und jetzt lesen wir Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Furchtbar. Und ich hoffe, es erschauert uns, wenn wir das lesen. Das ist Gottes Wort. Und er sagt, der Teufel und das Tier und der falsche Prophet, sie werden in Ewigkeit zu Ewigkeit, also immer und ewig leiden. Und wenn man leidet, dann existiert man. Dann ist man bei Bewusstsein. Es ist doch völlig klar. Offenbarung 14, Vers 9 bis 11. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor dem heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Ist jemand bei Bewusstsein, wenn er keine Ruhe hat, Tag und Nacht? Also glaubt's das nicht, wenn jemand sagt, die Hölle, die wird nicht immer dauern, die Bibel redet da klares Wort drüber, Klartext. Und deshalb soll uns das erschüttern. Und deshalb ist es noch viel schlimmer, wenn wir für die irdischen Dinge leben, wenn neben uns unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen kurz davor stehen, da eine zu fallen. Ist ja schrecklich. Wir müssen alles dran setzen, dass wenigstens nur ein paar Menschen gerettet werden vor dem schrecklichen Ort. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist in der Bibel der stärkste Ausdruck für ohne Ende, immer und ewig. Genauso wird es im Himmel sein. Es heißt, im Himmel wird ewige Freude sein. Die Freude im Himmel wird auch nie aufhören. Es ist nur das Gegenteil von dem anderen. Wir müssen unseren Blick auf die Ewigkeit richten, um weise zu werden. In die Psalmen heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und es ist gut, wenn wir wissen, vielleicht gibt's mich morgen gar nicht mehr. Wie soll ich denn leben, damit ich weise lebe, dass ich dann mit einem fröhlichen Herzen und dankbar vor Gott stehen kann? Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben werden, auf dass wir klug werden. Und da der Herr betont es immer wieder, Matthäus 6, Vers 19 bis Vers 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vers 33, das haben wir heute schon gesungen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst, nicht trachte zuerst, wieder gesund zu werden, oder trachte zuerst, dass du es gemütlich hast, oder trachte zuerst, dass du im Beruf wieder vorwärts kommst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und dies alles wird euch gegeben werden. Liebe Geschwister, wir haben nichts zu verlieren, ist euch das bewusst? Wir werden sowieso alles verlieren, nämlich ganz bald. Und alles, was wir uns jetzt ansammeln und anhäufen, wird bald Schutt und Asche sein, sagt die Bibel. Man, irdische Dinge gehen ja sowieso schnell kaputt. Da will man sich irgendwas kaufen und gefreut sich drauf und dann kauft man es und nach einer Woche liegt es hin irgendwo in ein Eck und ist uninteressant. Die Politiker haben vor, unseren Besitz aufzuteilen, ist euch das bewusst? Und der Antichrist wird alle seine Gegner enteignen. Das Geld wird immer mehr entwertet. Jetzt im Mai wollen sie die 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr nehmen. Ich habe mir gedacht, na ja, habe ich keine 500-Euro-Scheine, gell? Es ist die Hälfte vom Bargeld, was da verschwindet. Weil nämlich die Banken 500-Euro-Scheine lagern. Das ist ganz interessant. Das heißt, dann ist schon mal die Hälfte dahin. Es ist ganz neu, dass sie das Geld abschaffen werden. Und sie haben es auch vor in den nächsten Jahren. Weiß ich nicht, wann sie es machen. Aber sie haben es vor und sie werden es machen, weil es ja in der Bibel steht. Wir Christen, wir sollen uns auf Not und Entbehrung einstellen. Die Corrie ten Boom, sie hat einen ganz interessanten Brief geschrieben, 1914. Sie hat einen Brief über Christenverfolgung geschrieben. Sie schreibt, in China wurde den Christen gesagt, seid nicht besorgt, bevor die Trübsal kommt, werdet ihr verwandelt und entrückt. Dann kam eine schreckliche Verfolgung. Millionen von Christen wurden zu Tode gefoltert. Später hörte ich einen Bischof aus China traurig sagen, wir haben versagt. Wir hätten die Menschen für die Verfolgung stark machen sollen, anstatt ihnen zu sagen, Jesus würde vorher kommen. Sagen Sie den Menschen, wie man in Zeiten der Verfolgung stark bleibt, wie man widersteht, wenn die Bedrängnis kommt, wie man besteht und nicht gefügig gemacht wird. Ich glaube, ich habe einen Auftrag, schreibt die Corrie ten Boom, hinzugehen, um den Menschen dieser Welt zu sagen, dass es möglich ist, in dem Herrn Jesus Christus stark zu sein. Wir sind im Training für die Trübsal, aber mehr als 60% des Leibes Christi auf der ganzen Welt ist bereits in die Trübsal eingetreten. Das ist schon lang her, dass sie das geschrieben hat, gell? Heute sind es viel mehr. Es gibt keinen Weg, ihr zu entfliehen. Wir sind die Nächsten, schreibt die Corrie ten Boom. Und so stellt sie die große Frage, wenn wir leben im Blick auf die Ewigkeit, wie können wir uns auf die Trübsal vorbereiten? Interessant ist, dass die kleine Corrie oder dass Corrie ten Boom schreibt, wie sie ein Kind gewesen ist, hat sie Angst gehabt vor der Trübsal. Sie hat es irgendwie geahnt, dass so eine Zeit kommt. Und dann ist sie zu ihrem Papa gelaufen und hat ihm das gesagt, dass sie so große Angst hat vor der Not, die kommt. Und dann hat ihr Vater gesagt, Cori, jetzt pass mal auf. Gott wird die Kraft dann geben, wenn du sie brauchst. Und deshalb braucht sie nicht beunruhigt sein, wenn ihr halt nicht die Kraft habt, um in Trübsal zu widerstehen. Gott wird uns die Kraft geben, wenn wir in die Trübsal kommen. Ist doch ganz klar. Und deshalb ist für uns wichtig, dass wir ihm nahe sind. Und dass wir die Perspektive wechseln, dass die Welt nicht zwischen uns und die Sonne kommen darf. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind mit 600 Menschen auf einem sinkenden Boot versammelt. Aber unser König hat einen Weg gebahnt und mit ihm kommen wir an. Und da ist mir ganz was Großes wichtig geworden. Der Herr Jesus, er sagt in seinem Wort, das Himmelreich ist mitten unter euch. Und damit meint er zum einen, dass der König selbst vom Himmel herabgekommen ist und Mensch geworden ist, der König des Himmelsreichs. Aber er meint noch mehr. Er meint ja damit das Reich, das, was der Christus auf Erden entfalten angefangen hat und was so teilweise im Entstehen ist in der Gemeinde, in den Herzen der Gläubigen. Und somit ist das Himmelreich ja schon mitten unter uns, in den Herzen der gläubigen Menschen, in uns. Und es hat mich sehr beruhigt, dass ich das wissen darf. Es ist ja schon da, es hat ja schon angefangen in mir zu wirken, das Himmelreich. Wir sollen uns im Glauben unseres eigenen Lebens für tot halten und aus Christus leben. Denn Christus ist mein Leben, heißt es in der Bibel, und Sterben ist mein Gewinn. Und wir sind heute schon Teilhaber der himmlischen Welt, heißt es in der Bibel. Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und es ist so schön in der Bibel, ihr müsst darauf achten. Wenn es darum geht, dass wir errettet werden, dann spricht die Bibel oft von der Vergangenheit. Er hat uns gerettet, er hat uns versetzt in sein Reich. Glauben wir das, dass wir schon in Gottes Reich versetzt sind, auch wenn wir noch nicht sichtbar dort angekommen sind? Wir sollten nicht wieder Fitzum denken, in Deutschland ist es besser oder in Österreich ist es besser. Na, im Himmel ist es besser. Wir müssen die Perspektive wechseln. Nur ein Zitat von Joseph McStowell, er schreibt, wir leben in einer gefallenen Welt, inmitten von gefallenen Menschen. Und wir sollten erwarten, dass unser Weg alles andere als eben ist. Erwarten wir das, dass wir Widerstand haben? Erwarten wir das, dass wir Probleme haben in der Welt als Christen? Hat denn der Christus keine Probleme gehabt auf dieser Welt? Was erwartest du von deinem Leben, dass alles so ruhig dahin schwimmt? Erwartest du, dass Gott dir im Feindesland ein gemütliches Leben schenkt? Die Bibel bezeichnet uns als Soldaten im Feindesland. Werden wir ein gemütliches Leben da haben? Johannes 15, Verse 18 bis 21. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Ganz große Zusagen, die der Herr uns da gibt, aber in Verfolgung. Der Abraham, er war Fremder auf dieser Welt. Der Abraham, er hat sein Reichtum verlassen und er hat in Zelten gelebt, wie ein Nomade in einer vorübergehenden Behausung. In Hebräer 11, Vers 8 bis 10, braucht's nicht aufschlagen, ich lese euch vor, da heißt's, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Abraham hat als Fremder gelebt im verheißenen Land, weil er gewusst hat, seine Heimat ist woanders. Und der Abraham ist doch unser großes Glaubensvorbild, oder? Ist es nicht so? Er war ja der Anfänger, der was da vorausgegangen ist im Glauben. Es ist nicht entscheidend, welche Farbe die Fliesen in dein Boot haben oder ob du einen Holz- oder einen Laminatboden in deiner Wohnung liegen hast. Der Lebensstandard vom Abraham, er war gering. Er hat kein fließendes Wasser mehr gehabt und er hat keinen elektrischen Strom gehabt. Oder in unseren Maßstäben gesprochen, er hat keinen Geschirrspüler oder iPhone gehabt und hat trotzdem leben können. Der Abraham, er war zuvor ein Stadinger. Er hat in der Metropole Ur gelebt und das war die luxuriöseste Weltstadt von damals. Und er hat seine Wüstenzeit als Nomade als vorübergehend angesehen. Er hat sich keine Stadt gebaut, sondern er hat die Beziehung mit seinem Gott und Vater gepflegt. Und das sollen auch wir tun. Dann werden wir gewappnet sein für die schweren Zeiten, die kommen. Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Ich hätte es doch aufschlagen sollen, gell? Da steht, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also die Beziehung zu Gott pflegen ist sicher das Zentralste, was wir tun können, um vorbereitet zu sein. Und dann so die üblichen Dinge, die wir immer wieder hören. Gebet, Gebet, Gebet. Wie schaut's denn aus mit deinem Gebetsleben? Wie viel Zeit verschwendest du für unnütze Dinge und wie viel Zeit betest du? Bist du vorbereitet auf die Trübsal und auf den Herrn? Geschwistern dienen, Gemeinde, Gehorsam, Bibel lesen, hören wir immer wieder, gell? Es geht schon da eine und da aus, das sind so zentrale Dinge. Leider beschäftigen sich viele viel lieber mit dem Internet und mit irgendwelchen Verschwörungstheorien, die was überhaupt nichts nützen. Der Johannes Pflaum, er schreibt ganz aufrüttelnde Worte. Er schreibt, auch unter Christen begegnet man im Zusammenhang mit der Flüchtlingsströmen der These, dass alles von höheren politischen Kreisen oder einer geheimen Weltregierung gesteuert wäre, um Europa zu destabilisieren. Nach meiner Beobachtung geht es bei manchen Christen mit einem vermehrten Internetglauben der wahre Gottesglauben verloren. Die scheinbar spektakulären Informationen von manchen Internetportalen trüben den Blick für die biblisch-heilsgeschichtliche Sichtweise. Nun kennen wir nicht alle Hintergründe und Zusammenhänge wirklich. Trotzdem sollten wir unser Denken immer an der biblischen Sichtweise ausrichten. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass eine gezielte Zuwanderung in Europa eine Strategie zur Ausbreitung des Islams sein kann. Um es nicht zu verschweigen, auch ich glaube an gesteuerte Flüchtlingsströme. Allerdings sehe ich von der Bibel her einen ganz anderen Koordinator dahinter als in den vielen Verschwörungstheorien, nämlich Gott selbst. Es ist Gottes Plan, der in seine Vollendung kommt. Und es ist das Gericht Gottes, was über Europa kommt. Haben wir vor Augen, dass Gott die Geschichte lenkt? Mein Nachbar, der neben mir wohnt, der ist orthodox, der hat zu mir gesagt, das ist ein Gericht Gottes, was da gerade passiert. Und es stimmt. Gott hat es ja schon immer vorhergesagt, dass es so kommen wird. Es ist nicht normal, dass ein Land so viele Fremde aufnimmt und schon gar nicht, wenn sie sich nicht integrieren möchten. Ist nicht normal. Die Bibel lehrt, dass wenn jemand in Not kommt, wie beim barmherzigen Samariter, und ich komme hin, ganz egal, welcher Nationalität er ist, ich soll ihn lieben und ich solle ihm helfen und das solle ich unbedingt tun. Aber das betrifft Einzelpersonen. Und ich habe einen ganz interessanten Vortrag gehört über das, dass eigentlich der Staat die Schutzpflicht über seine Bürger hat. Und da sagt er in dem Vortrag, dass es zwei Worte für Fremde gibt in der Bibel. Das ist interessant, wenn man drüber nachdenkt, dann wird es plötzlich ganz logisch. Das hebräische Wort Ger, was in der Septuaginta als Proselyt übersetzt wird, es bedeutet ein Heide, der zum Judentum übergetreten ist. Und ein Heide, der zum Judentum übergetreten ist, von dem hat das Alte Testament völlige Integration gefordert. Das heißt, er hat sich dem Gesetz Gottes unterordnen sollen. Dann ist er angenommen worden. Und dann sind die Gesetze Israels für ihn genau gleich angewendet worden wie auf einen Israeliten. Er ist wie ein Einheimischer gewesen. Das zweite Wort, was in der Bibel steht, das heißt Necha oder Neka, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Das wird in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, Halodrios übersetzt. Der Halodri, das kennen wir, das Wort. Das heißt, das ist der das Unpassende tut. Das ist der sich nicht integriert. Das ist der, mit dem ihr eigentlich mich nicht vermischen sollt. Wir wissen ja in der Bibel, irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das heißt, wenn ein Mensch von vornherein schon sagt, ja, ich will zu euch, aber eure Gesetze interessieren mich nicht, ist ja eigentlich gesetzlos. Wieso soll der zu uns kommen? Wieso soll der unser Land ruinieren und gesetzlos bei uns leben dürfen? Menschen, die das Gesetz missachten, sind eigentlich strafbar. Die Juden im Alten Testament, sie haben sich von solchen Menschen distanzieren sollen und Gott hat einer sogar geboten, dass sie sich nicht mit einer vermischen, damit sie nicht genauso gottlos wären wie diese und dass sie nicht anfangen, fremde Götter anzubeten. Und dann haben die Israeliten sogar nur ein Gerichtswort bekommen. Es steht im Alten Testament, die Halodris werden über dich herrschen. Das heißt, die kommen nicht nur her und wohnen dann da, sondern das sind sogar dann die Herrscher worden von dem ganzen Reich. Furchtbar, es ist ein Gericht Gottes, damals über Israel und eben heute über uns. Aber ich sehe das nicht nur negativ. Ich freue mich eigentlich drüber, dass die Tage des Namenschristentums gezählt sind. Unser Glaube, der wird bald wieder was kosten und dessen darf man uns gewiss sein. Sind wir bereit, mit 10.000 dem Herr entgegenzutreten, der was 20.000 Soldaten hat? Steht in der Bibel der Vers, gell? Der Herr und die Jünger, sie haben nie für die Welt gelebt. Und sie sind unser Vorbild, haben wir gelesen im Philipperbrief. Wir sollen unser Leben für den Himmel leben, für die ewigen Dinge. Darauf soll unsere Perspektive gerichtet sein. Wir sind nur mehr kurz da. Deshalb nutzen wir doch noch die kurze Zeit, die wir haben, im Blick auf die Ewigkeit leben. Menschlich gesehen ist das, was ich heute gesagt habe, völliger Blödsinn. So darf man ja nicht denken. Gell? Man muss ja schon mit beiden Beinen am Boden stehen und nüchtern sein. Aber biblisch gesehen ist das, was ich gesagt habe, sehr weise, weil die Bibel immer wieder davon spricht. Ein Missionsehepaar ist von der Mission heimgekommen. Sie waren, ich weiß gar nicht, ich glaube 30 Jahre waren sie in der Mission. Und genau auf demselben Schiff, mit dem sie nach Amerika kommen, waren die Botschafter, die was auch heimgekommen sind nach Amerika. Und auf dem Ufer, da sind ganz viele Leute gestanden, da hat Musik gespielt, da sind die wichtigsten Politiker gekommen und es war ganz ein großer Empfang für die Botschafter aus Amerika, die heimkommen. Und die Frau, die so richtig traurig war, und sie sagt so ganz klarlaut zu ihrem Mann, warum begrüßt denn uns niemand, wenn wir heimkommen? Wir haben 30 Jahre dem Herrn treu gedient, wieso begrüßt denn uns niemand? Und der Mann, der hat seine Hand um die Schulter gelegt von seiner Frau und er hat gesagt, Frau, wir sind noch nicht zu Hause. Ich möchte zum Schluss noch lesen, Matthäus 6, Vers 19 bis 21. Das habe ich schon gelesen, ich möchte es nochmal lesen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.